Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Unser Fazit gibt's 365 Tage, immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Und dieses Live bedeutet, dass die Sendung heute mal wieder ganz anders wird als ursprünglich geplant, denn es gibt zwei Todesnachrichten aus New York. Zum einen ist der Videokünstler Bill Viola gestorben. Zum anderen, wir haben es gerade gemeldet, die legendäre deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer.
Dass die mich alle noch immer fragen nach dem Sexleben, freut mich sehr. Denn ich sage immer, dass alle noch was dazu lernen können.
Von Ruth Westheimer gibt es noch viele andere tolle O-Töne im heutigen Fazit. Wir reden außerdem über interessante neue Förderprogramme der Kulturstiftung des Bundes, über 20 Jahre Weltreporter, das Netzwerk freier AuslandskorrespondentInnen und das Asphaltfestival in Düsseldorf. Der New Yorker Videokünstler Bill Viola ist einer der ganz wenigen, dessen Arbeiten den Weg in die bedeutendsten Weltmuseen geschafft haben. 2019 wurde er mit dem Premium Imperiale ausgezeichnet, der weltweit höchsten Auszeichnung für bildende Kunst. Jetzt ist der Videopionier mit 73 Jahren an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung gestorben. Wir wollen Bill Viola würdigen im Gespräch mit Wulf Herzogenrath, einem Mann, der wichtige Positionen in deutschen Museen ausgefüllt hat und Bill Viola zuletzt 2017 in den Hamburger Deichtorhallen ausgestellt hat. Guten Abend, Herr Herzogenrath.
Ja, guten Abend.
Wie haben Sie Bill Viola kennengelernt und was hat Sie an seinen Arbeiten gefangen genommen?
Das Faszinierende, wie ein Amerikaner europäische und internationale Traditionen verbindet und es nicht als Gegensatz sieht zur technologischen Nutzung. Also er ist einer, der den Bogen wirklich rundum gespannt hat. Er hat als Student, kam er nach Norditalien, Toskana, Rom, um Renaissance zu studieren als Amerikaner. Und gleichzeitig hat er dort technologisch-akustische, mehr musikalische Experimente gemacht mit Ton, mit Elektronik. Also etwas, was man nicht unbedingt miteinander verbindet. Mhm. Aber genau das war, was ihn interessierte, die Brücken zu schlagen zwischen Kulturen.
Geburt und Tod und das Leben dazwischen. Bill Viola hat sich mit den großen existenziellen Themen beschäftigt. Er wollte das Publikum immer sehr direkt, emotional berühren. Vielleicht geben Sie ein Beispiel für eine Arbeit oder für zwei Arbeiten, in denen ihm das besonders intensiv gelungen ist.
Gerne, weil das so die zentrale Arbeit der Documenta 6 1977 war. Ein Raum, in den man hineintrat, als Betrachter eigentlich sehr nicht viel sah, außer dann doch ein projiziertes Gebilde, was sich langsam bildete, ein Tropfen, der immer größer wurde und dann mit einem Blomb auf den Tamburin fiel. Eine Welt, die sich entstehen sieht. Man ist nämlich selber gespiegelt in dem Wassertropfen. Klein, groß, ewig, gleich und trotzdem immer anders. Das sind so Elemente, die Bill Viola fasziniert haben. Der Rumi-Tanz der Derwische war genauso etwas wie eben die Video-Closed-Circuit-Installation. Unser Bild erscheint live zeitgleich mit dem, wie es aufgenommen wird. Das wird technologisch immer faszinierend finden, also zumindest als normaler Europäer.
Sie haben gerade diesen Wassertropfen angesprochen. Überhaupt die Elemente waren sehr wichtig auch in seinen Arbeiten. Ein Trauma seines Lebens war wohl, dass er als Sechsjähriger fast ertrunken ist. Können Sie darüber was erzählen?
Also da hat er nicht weiter bei mir jedenfalls drüber gesprochen. Für ihn war eher das Leben an sich, also dieses berühmte Triptychon mit auf der einen Seite seine Mutter im Sterben und auf der anderen Seite eine Freundin, Frau, die ein Kind gebiert und in der Mitte die fließende Zwischenwelt. Ist es Wasser, ist es Luft? Diese Verbindung von, wie Sie eben sagten, Tod und Leben als etwas selbstverständlichen Übergang, das hat ihn fasziniert. Und von daher waren auch diese großen Projektionen für die Besucher immer etwas Besonderes. Man war es erstmal nicht gewohnt, aber man war diese Nähe zu den Menschen auch nicht so gewohnt. Das Video war eine Erzählung, eine Narration. Bei ihm ging es immer um Gefühle, um direkte Umsetzung von Gefühlen.
Sie haben gerade seinen Bezug zur europäischen Kunstgeschichte ja schon angedeutet. In seinen sehr zeitgenössischen Arbeiten hat er die Kunstgeschichte eben immer wieder zitiert. Das Mittelalter, die Renaissance. Seine Videoinstallationen wurden häufig in Kirchen präsentiert, Monitore auf Altären. Auch die Deichtorhallen sollten damals wie eine Kathedrale des 21. Jahrhunderts wirken. Würden Sie dann sagen, er war ein spiritueller Künstler?
Also das auf jeden Fall. Und zwar jetzt nicht Religion X, Religion Y, sondern eine eigentümliche geistige Mischung von verschiedensten Kulturen. Aber immer um die Frage, was ist der Mensch, was muss er leisten, was kann er sein, was sollte er darstellen. Und das war mit ihm immer faszinierend auch zu diskutieren. Ich habe selten einen Künstler erlebt, der so intensiv auf die Fragen eingeht der Zuhörer und umgekehrt die Zuhörer, die merken, hier kann ich meine Frage loswerden und es kommt nicht jetzt ein erfahrener, selbstverständlich formulierender, sondern jemand, der sich sucht, der sich selber finden will in dem, was er tut.
Er selbst sprach ja über seine Videoinstallationen von visuellen Gedichten. Also Raum, Licht und Klang, das spielt alles eine große Rolle. Und natürlich auch die Zeit. Er arbeitet mit minutenlangen Einstellungen, mit Slow Motion. Diese Entschleunigung geht geradezu körperlich auf die Betrachter über. Sein Galerist Jim Cohen hat heute beschrieben, wie Viola Technologie und Poesie zusammengebracht hat.
Ja.
Die beiden anderen Pioniere der Videokunst, Bruce Nauman und Nam June Paik, die waren 10 bis 20 Jahre älter als er. Welche Rolle nimmt er in diesem Dreigestirn ein?
Er ist ganz sicher der jüngste von denen, auch wenn Bruce Nauman altersmäßig gar nicht so weit weg ist. Aber er ist derjenige, der die Technologie benutzt hat, um Wesentliches, Menschliches auszusagen. Und da ist Paik viel spielerischer, viel ironischer, viel zerstörerischer vielleicht auch. Und Bruce Nauman ist konzeptueller und härter, klarer. Er ist jemand, der mit der Emotion, mit dem Geistigen, wenn man den alten Kandinsky zitieren darf, über das Geistige in der Kunst, das ist, was Bill Viola wirklich versucht hat festzuhalten. Und das mit neuester Technologie, mit riesigen Formaten, mit Projektionen. Und das hat auch immer wieder auf den Dokumenten von 6, 7, 8, also er war ja hintereinander bei den unterschiedlichsten Dokumenten als wichtiger Künstler mit dabei. Das hat ihn doch auch so fast populär gemacht im Vergleich natürlich zur Malerei nicht so, aber unter den Künstlern der neuen Medien.
Sie sind ja selbst auch Kunstsammler. Besitzen Sie Arbeiten von Bill Viola?
Ich habe dieses, gerade mein Buch ist mit den gemeinen Gästebucheintragungen und die Texte über die Künstler sind ergänzt mit dem, was diese Künstler für mich in das Gästebuch hineingezeichnet haben. Und da habe ich mir eben natürlich das nochmal angesehen. Er hat für meine Frau einen Engel gemacht, der für die verstorben war. Jetzt habe ich es aufgeschlagen und nun ist der Engel selber, der Bill Viola nötig hat.
Der Kunsthistoriker und Kurator Wulf Herzogenrath zum Tod des New Yorker Videokünstlers Bill Viola. Danke, Herr Herzogenrath, für diese Würdigung.
Ich danke auch.
Noch eine Todesnachricht hat uns heute aus New York erreicht. Die deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ist mit 96 Jahren gestorben. Vor 4 Jahren ist eine Dokumentation über sie ins Kino gekommen, in der man diese ungewöhnliche Frau wirklich sehr gut kennenlernt. Fragen Sie Dr. Ruth, kann man auch immer auf vielen Plattformen streamen. Damals hat Kerstin Zilm den Film gesehen und Ruth Westheimer auf diese Weise kennengelernt und für uns porträtiert.
Um jeglicher Verklemmung vorzubeugen, lässt Dr. Ruth das Publikum in ihren Fernsehshows aus vollem Herzen ein paar Worte rufen, die sie sonst nur hinter vorgehaltener Hand aussprechen würden.
One, two, three, sex! Nice. Everybody say orgasm loud.
Orgasm!
A little louder.
Orgasm!
wonderful.
Dr. Ruth spricht über Potenzstörung, Masturbieren und stimulierende Sexstellungen so sachlich, als würde sie erklären, wie man ein IKEA-Regal zusammenbaut. Den Penis von hinten in die Vagina einführen, zum Beispiel.
And then let him insert his penis into the vagina from behind.
Kaum zu glauben, dass das nicht nur möglich ist, sondern ausgerechnet in den USA, wo jeder nackte Busen im Fernsehen verschämt gepixelt wird und jedes sexuelle Wort gebiebt.
Sexually speaking, yeah, on the air.
I'm calling from New York.
Yes.
1980 hatte Ruth Westheimer ihre erste Radioshow, sonntags nach Mitternacht, Sexually Speaking. Die war so erfolgreich, dass mehrere Fernsehshows folgten. Nie nahm Dr. Ruth ein Blatt vor den Mund. Jede Sendung war mit einer Warnung versehen. Achtung, es folgt eindeutiger sexueller Inhalt, der nicht für alle geeignet sein mag.
This television program contains explicit sexual language and may not be suitable for all viewers. The host is Dr. Ruth K. Westheimer.
Ruth Westheimer ist sicher, dass die Studiobosse das alles nur erlaubt haben, weil sie erst mit über 50 Jahren auf Sendung ging, als Therapeutin und Psychologin sehr gut ausgebildet war, einen starken Akzent hatte und jede Frage sehr ernst nahm. Westheimer im Radiosender NPR.
I think the combination of my already having been an older woman, my being very well trained, that and my accent. And I took every question very seriously.
1,45 Meter groß, Kurzhaarschnitt, farbenfrohe Kleidung, ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen und einen Witz auf der Zunge.
Hello, I'm Dr. Ruth Westheimer. I'm at BuzzFeed. And guess what? I will answer your questions on sex, on relationships. And on dating.
Nicht anzumerken ist ihr der dramatische Weg von Frankfurt am Main nach New York. 1928 wurde sie als Carola Ruth Siegel in Deutschland geboren. Ihre Eltern, die später von den Nazis ermordet wurden, schickten sie mit 10 Jahren in ein Kinderheim in der Schweiz. Nach dem Krieg wanderte Westheimer nach Palästina aus, wurde eine sehr gute Scharfschützin in der zionistischen Untergrundorganisation Haganah.
I am a very good marksman. I am a very good sniper.
Und lernte, wie man eine Handgranate wirft.
And I know how to throw handgranates.
Ruth Westheimer studierte Psychologie in Paris und Soziologie in New York. Auf dem Höhepunkt der sexuellen Revolution in den späten 1960ern lernte sie als Projektleiterin einer Gesundheitsorganisation direkt und öffentlich über Verhütung und Geschlechtskrankheiten zu reden. Einer dieser Vorträge führte schließlich zur Sexually Speaking Radioshow. Das war 1980, als in den USA die ersten AIDS-Fälle registriert wurden und Homosexualität trotzdem ein Tabuthema war. Nicht für Dr. Ruth. Bis heute danken ihr Menschen dafür, dass sie alle Formen von Sexualität respektiert und keine als abnormal abstempelt.
Growing up, listening to you on the radio as a young gay kid, it was wonderful.
Es war wunderbar, als junger homosexueller Mann im Radio von Ihnen etwas Positives über einen Teil meines Lebens zu hören, den ich selbst noch verarbeiten musste. Ein Dokumentarfilm über ihr eigenes Leben hat Ruth Westheimer nie interessiert. Doch das Filmteam überzeugte sie, dass es geradezu ihre Pflicht sei, ihre Geschichte zu erzählen.
These days I do have to stand up to be counted when I see that children are being separated.
Wenn sie sehe, dass Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden, müsse sie als Holocaust-Überlebende ihre Stimme erheben, damit das nicht wieder passiere.
Die deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer, jetzt ist sie mit 96 Jahren gestorben. Die Film-Doku über sie, die findet man auf den gängigen Streaming-Plattformen. Fragen Sie Dr. Ruth. Die Kulturstiftung des Bundes ist ein großer Tanker mit Sitz in Halle an der Saale. Mit einem Jahresetat von 40 Millionen Euro unterstützt sie zum Beispiel die Berlin-Biennale und das Theatertreffen, die Transmediale, die Donaueschinger Musiktage und eine neue Tanztriennale, die ab 2026 in Hamburg stattfinden wird. Darüber hinaus fördert sie viele Einzelprojekte und sie reagiert auf die rasanten Entwicklungen unserer Zeit und deren Auswirkungen auf die Kultur. Gerade wurden dafür 3 neue große Förderprogramme beschlossen. Und über die möchte ich mit der künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes sprechen, mit Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Diesmal sprechen Sie gezielt Menschen an, die in Städten und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern Kulturorte betreiben und weiterentwickeln wollen. Dieses Programm nennt sich Lokal, Kultur und Engagement. Was ist der Hintergrund für diese Entscheidung, Akteurinnen und Akteure in kleineren Orten Deutschlands jetzt gezielt zu unterstützen?
Programme der Kulturstiftung des Bundes greifen immer aktuelle Bedarfe aus der Kunst- und Kulturlandschaft auf. Und hier in diesem Fall sehen wir, dass die Kulturakteure, die Kulturvereine, Kulturorte, soziokulturelle Zentren, vor allem an kleineren Orten, also Sie haben das auch gesagt, unter 100.000 Einwohner, ganz oft nicht genügend Netzwerke haben vor Ort, arbeiten auch nicht genug zusammen mit anderen wie Sportvereine, Schulen, Kitas. Und die stehen ja natürlich jetzt auch, wie Sie das auch in Europa überall beobachten können, unter enormem Druck. Deswegen wollen wir diesem Programm die Modelle ausarbeiten, schauen, was funktioniert, wie kann man diese Akteure stärken, wie kann man diese Personen stärken, die sich auch ehrenamtlich engagieren an ganz vielen Orten. Das ist unser Ziel.
Klar, kulturelle Begegnungsorte sind besonders wichtig in einer Zeit, in der die Stadtgesellschaften auseinanderdriften, sich mehr und mehr polarisieren. Wie könnte diese Unterstützung dann jetzt aussehen, stärker zu werden, sich mehr zu vernetzen, neue Partner zu finden? Wie könnte das gehen?
Also ich könnte mir das so vorstellen, dass eine Bibliothek oder ein Kunstverein vor Ort sich einfach Partner sucht, ein Sportverein, Schule, Kita, auch ortsässige Firmen und versucht mit denen einfach Kunstprojekte zusammen, über längere Zeit zusammen umsetzen. Die Zusammenarbeit stärkt sehr die Netzwerke, stärkt sehr auch den Austausch, macht auch mehr Räume für vielleicht neue Personen, die an Kulturangebot selbst nicht so sehr interessiert sein können oder haben einfach generell kein Interesse an Kultur selbst. Aber durch diese neuen Zugänge schafft man einfach mehr Raum für Austausch, für künstlerische partizipative Projekte, die in so einem Austausch entstehen.
Es geht also darum, über die Kultur ein besseres soziales Miteinander zu organisieren, ja?
Ja, und aber auch interessante künstlerische Projekte umzusetzen. Das ist für uns natürlich als Kulturstiftung des Bundes sehr wichtig.
Und für dieses Lokalprojekt kooperieren Sie auch noch mit anderen Partnern, ne?
Das stimmt. Das ist ein Programm, das wir zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und in Kooperation mit der European Culture Foundation auf die Beine gestellt haben, weil uns das sehr, sehr wichtig ist, dass man einerseits die Akteure unterstützt mit einem Akademieprogramm, wo sie auch neue Sachen lernen können, aber auch natürlich diese europäische Dimension von Fragen, wie man in illiberalen Kontexten mit Kultur weitermachen kann. Das, was wir in Italien beobachten, das, was wir in Polen auch beobachten konnten, dass das auch der Austausch mit diesen Akteuren auch hier stattfindet.
Ein zweites großes neues Förderprogramm richtet sich an Kulturinstitutionen in deutschen Großstädten. Die sollen dabei unterstützt werden, jetzt weniger auf Bekanntes, auf Vertrautes zurückzugreifen, sondern innovativer zu werden, mutiger, experimenteller. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es vor allem auch um strukturelle Innovationen. Warum ist das wichtig? Was wird da auch so an Sie herangetragen über die Jahre?
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich einfach die Frage zu stellen, wie sollen unsere Kulturinstitutionen in 10 oder 20 Jahren aussehen? Was wir merken jetzt in der Szene ist ja eine gewisse Überforderung, wobei das auch nicht nur Kulturinstitutionen betrifft, das ist eine allgemeine gesellschaftliche Überforderung. Und in so einer Situation tendiert man normalerweise dazu, sich auf das Bekannte und Bewahrte zurückzuziehen. Und dann ist natürlich die Innovation kommt immer ein bisschen zu kurz, weil man eigentlich nicht so viele Kapazitäten hat, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und wir wissen das aus der Geschichte, dass solche Brüche auch das Potenzial bergen, einfach das Neue zu entwickeln. Und damit wollen wir uns in diesem Programm beschäftigen. Und da hoffen wir, dass die Institutionen selbst auch schon mit Ideen kommen, dass wir uns auch europäisch anschauen können, was an anderen Orten passiert. Eine wichtige Verknüpfung hier bei diesem Programm ist auch die Verknüpfung an die Entscheidungsträger vor Ort, auch an die Kulturpolitik und Verwaltungen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sie mitzunehmen, dass wie unsere Kulturlandschaft in der Zukunft aussehen wird, ist ja eine Aufgabe für alle.
Es soll unter anderem Recherche- und Inspirationsreisen zu modellhaften Kulturorten geben. Was sind das für Orte?
Wenn Sie sich die Bibliothek in Aarhus anschauen, wo an einem Ort nicht nur die Bibliothek, sondern auch Bürgeramt tätig sind, wo man den ersten Begegnungsort für die Menschen, die in die Stadt kommen, schafft. Das ist eine Möglichkeit. Wichtig ist bei diesem Programm, dass man wirklich von den Bedarfen, von den Institutionen vor Ort rausgeht und dann erst sich überlegt, was passt, was kann man entwickeln. Was bedeutet das auch innerhalb der einen Stadt zusammenzuarbeiten, dass unterschiedliche Kulturinstitutionen miteinander arbeiten. Das haben wir schon an vielen Orten. Das ist ja aber auch die Frage, was kann man Innovatives dabei noch entwickeln? Wie kann man anders zusammenarbeiten? Das sind die Fragen, die wir uns stellen wollen. Und wir haben auch keine Antworten auf diese Fragen. Das finde ich auch spannend. Das ist ein Programm, das die Köpfe öffnen soll.
Ja, und eben auch hier Vernetzung, das große Thema. Und das dritte neue Förderprogramm, da würde ich auch gerne noch kurz darauf eingehen. Das richtet sich an Kulturinstitutionen und freie Gruppen, die mit künstlicher Intelligenz experimentieren und sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der KI auseinandersetzen. Geht es dabei jetzt sowohl um die Gefahren als auch die Chancen der KI, beides mit künstlerischen Mitteln zu erforschen?
Ich glaube, vor allem geht es bei uns in diesem Programm tatsächlich um die Frage, was ist das ästhetische Potenzial von KI? Was gibt es Neues, das man mit KI als Künstler, Künstlerin auch schaffen kann? Natürlich, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die positiven sowie die negativen, müssen dabei auch reflektiert werden. Das ist ja auch immer ein Teil von unseren Programmen, dass wir nicht nur tun, sondern auch reflektieren, was getan wird. Und das wollen wir auch natürlich bei diesem Programm über Kunst und KI machen.
Gut, also an die 20 Millionen Euro sind zu vergeben, ne?
Ja.
Drei große neue Förderprogramme der Kulturstiftung des Bundes gehen an den Start, für Fazit vorgestellt von der künstlerischen Direktorin Katarzyna Wielgas-Golimowska. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zeitgenössische Kirchenfenster für Notre-Dame in Paris? Präsident Macron ist dafür. Jetzt aber hat Frankreichs Nationale Kommission für Kultur, Erbe und Architektur das Vorhaben negativ bewertet. Sie empfiehlt, ein als historisches Denkmal eingestuftes Element nicht zu zerstören, um es durch ein zeitgenössisches Element zu ersetzen. Macron hatte bei einem Besuch der Restaurierungsarbeiten an der Kathedrale gesagt, er befürworte den Einbau zeitgenössischer Glasfenster in 6 Kapellen im südlichen Seitenschiff. Sie sollen Kirchenfenster aus dem 19. Jahrhundert ersetzen. Mehr als 100 Duos aus Künstlern und Glasbläsermeistern haben sich um die Gestaltung beworben. Bei der Wiedereröffnung der bei einem Brand zum Teil zerstörten Notre-Dame im Dezember soll ein Prototyp vorgestellt werden. Die Kommission für Kulturerbe und Architektur will das ausgewählte Projekt auf jeden Fall prüfen. Der Prozess gegen den Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung einer Kamerafrau ist eingestellt worden. Die zuständige Richterin kam einem Antrag seiner Anwälte nach, Nina Barth.
Die Einstellung des Prozesses ist eine Überraschung. Der 66-Jährige war wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Helena Hutchins am Filmset des Westerns Rust angeklagt. Hutchins wurde 2021 durch eine Kugel aus einem Revolver getroffen, den Baldwin in der Hand hielt. In dem Revolver steckte scharfe Munition anstatt wie vorgesehen harmlose Platzpatronen. Wie das passieren konnte, ist immer noch nicht klar.
Der VEB Robotron war der größte Computerhersteller der DDR. Die Zentrale befand sich in Dresden. Die Kantine des Kombinats ist ein architektonisches Beispiel der Ostmoderne und vor einigen Jahren zum Kunstort avanciert. Nun steht die Finanzierung für eine Sanierung und langfristige kulturelle Nutzung der Robotron-Kantine. Der Bund hat eine Förderung von 4 Millionen Euro zugesagt. Kombiniert mit Eigenmitteln und einer privaten Großspende sei eine schrittweise Entwicklung des denkmalgeschützten Gebäudes zum internationalen Kultur- und Begegnungsort möglich, teilte das Kunsthaus Dresden mit. In der Robotron-Kantine gastierte bereits alle 2 Jahre die Kunstausstellung Australe. Im Mai beschloss der Dresdner Stadtrat, das Gebäude zu erwerben, zu sanieren und als neues Domizil für das Kunsthaus Dresden und die Australe Biennale zu nutzen. In Erinnerung an die Schriftstellerin Friederike Mayröcker, eine der bedeutendsten Dichterinnen Österreichs, startet das Kulturministerium des Landes ein neues Stipendium. Pro Jahr sollen 5 Lyrikerinnen und Lyriker in der ehemaligen Wohnung von Mayröcker in Wien arbeiten können, kündigte das Ministerium an. Für das Poets in Residence Programm werden Gäste aus Europa und der ganzen Welt eingeladen, hieß es. Im Mittelpunkt steht der interkulturelle Austausch und die Vielfalt aktueller poetischer Diskurse. Friederike Mayröcker starb 2021. Das Literaturhaus Wien übernahm ihre Wohnung und renovierte sie, um sie als Ort für Poesie zu nutzen.
Was interessiert uns die Welt? Unter diesem Motto hat das KorrespondentInnen-Netzwerk Weltreporter heute aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens zu einer Jubiläumstagung in Berlin eingeladen. Debattiert wurde über die Zukunft der Auslandsberichterstattung in einer Zeit, in der Fake News und Verschwörungserzählungen zunehmen, und zwar weltweit zunehmen. Bettina Rühl vom Netzwerk Weltreporter ist dafür aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi nach Berlin gekommen. Sie arbeitet seit über 30 Jahren als freie Korrespondentin, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, berichtet für die ARD, für Zeitungen und Magazine. Guten Abend, Frau Rühl.
Guten Abend.
Angefangen haben die Weltreporter vor 20 Jahren zu viert. Inzwischen gehören um die 50 Kolleginnen und Kollegen dazu, organisiert in einem gemeinnützigen Verein und berichten eben aus 160 Ländern von 5 Kontinenten. Zu hören auch immer wieder in unseren Programmen. Bettina Rühl, inwiefern ist das Netzwerk hilfreich für Ihre Arbeit?
Es ist hilfreich, also war vor allem am Anfang hilfreich, um überhaupt bekannt zu machen, wo wir Korrespondenten und Korrespondentinnen haben, also dass Redaktionen es leichter haben, zu finden, wer vor Ort ist. Und mittlerweile ist es auch deshalb hilfreich, weil wir eine stärkere Stimme haben, wenn wir zusammenarbeiten und weil es einen bestimmten Qualitätsanspruch gibt bei uns. Das heißt, wenn Redaktionen vielleicht schon mal mit einem Weltreporter zusammengearbeitet haben und jetzt jemanden suchen, der aus einer anderen Region berichtet, sich darauf verlassen können, dass das qualitativ so etwas ähnlich sein wird.
Wie hat sich die Arbeit der freien AuslandskorrespondentInnen über die Jahre verändert?
In ganz unterschiedlicher Weise. Also das eine ist natürlich die Kommunikation, die Kommunikationsmittel. Es ist viel einfacher geworden, wenn ich jetzt mich und Afrika als Beispiel nehme. Am Anfang gab es ganz wenig Festnetzleitungen auf dem Kontinent. Es war unglaublich mühsam, sich zu verabreden, telefonisch. Mittlerweile hat jeder ein mobiles Telefon, fast jeder. Es gibt Smartphones. Ich kann sehr viel leichter mich verabreden. Ich kann auch mehr Stimmen hören. Ich kann auf die Schnelle im Ostkongo jemanden fragen über WhatsApp, wie die Situation ist, und kann auch, wenn ich dort war, aufgenommen habe, im Nachgang nochmal Fragen habe, kommunizieren mit sehr viel mehr Leuten, deren Stimmen hörbar werden. Und verändert hat sich dadurch, dass die Menschen aus diesen Regionen durch das Internet sehr viel stärker mitkriegen, was bei uns berichtet wird. Das also kritischer nachfragen, was wir machen, das finde ich positiv. Es hat uns aber auch mehr Verantwortung gegeben, die Menschen zu schützen, mit denen wir sprechen, weil es ein Unterschied ist, ob man einmal linear ausstrahlt, im Beispiel Radio, oder in einer Zeitung einen Bericht druckt oder ob ein Bericht dauerhaft im Internet ist. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr Quellenschutz betreiben, wenn es problematische Themen sind.
Wie groß ist denn das Interesse in Deutschland an Ihrer Arbeit? Also gibt es da vielleicht sogar einen Unterschied zwischen Publikum und Auftraggebern?
Also Auslandsjournalismus ist natürlich sehr unterschiedlich nachgefragt, also über Nordamerika und andere europäische Länder. Wir haben auch entsprechende Kolleginnen und Kollegen bei uns im Netzwerk. Da ist natürlich das Interesse sehr viel größer als zum Beispiel aus afrikanischen Ländern oder Lateinamerika oder so. Andererseits gibt es dann in großen europäischen oder westlichen Hauptstädten natürlich auch festangestellte Kollegen, also in gewisser Weise wird unsere Arbeit wichtiger dort, wo vielleicht die Festangestellten nicht so sind.
Wie ist das denn mit dem Interesse an Afrika, an Ihrer Berichterstattung? Wächst das Interesse eher?
Das nehme ich ganz stark so wahr, oder jedenfalls zwischenzeitlich ist es sehr gewachsen. Also zum einen, weil Migration natürlich ein großes Thema ist, weil immer mehr Rohstoffe gebraucht werden, weil man feststellt, dass die afrikanischen Länder sehr viele von diesen Rohstoffen haben. Und auch, weil die Bundeswehr zum Beispiel ja länger in Mali stationiert war, in dieser Region aktiver war. Und insofern sind die Verbindungen zu Afrika sehr viel bewusster geworden und das Interesse gestiegen.
Aber es sind natürlich dann immer die Themen, die aus unserer Perspektive, der deutschen Perspektive interessant sind. Das muss ich ja nicht unbedingt mit dem decken, was die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent gerne in die Welt getragen hätten.
Das stimmt, da gibt es sicher Unterschiede und vor allem ist natürlich ihr Zugang, also Beispiel Migration, da gibt es Themen, also die Sichtweise ist eine andere. Ich habe zum Beispiel, da würde ich denken, das wäre dann eher auch die Sichtweise der afrikanischen Menschen gewesen, aus Mali berichtet, von einem Dorf, das davon lebt eigentlich, dass Migrantinnen und Migranten Geld zurück nach Hause überweisen, also nach Mali, und da Schulen und Gesundheitsstationen und so weiter von den Migranten in Europa bezahlt werden. Das ist gesendet worden tatsächlich. Also solche überraschenden Nachrichten gibt es immer wieder. Aber in der Tendenz stimmt es natürlich, dass das Interesse in den Reaktionen auch bestimmte Aspekte nur abfragt.
Die Welt wird immer komplexer. Umso wichtiger ist es ja eigentlich, dass wir die Zusammenhänge, die Hintergründe, die Perspektive von anderen vermittelt bekommen. Sie arbeiten jetzt gerade an einer fünfteiligen Reihe, für die Sie in 5 afrikanische Länder reisen. Was gehört alles zum Vorlauf solch eines Projekts? Wie schwierig ist das?
Das ist schwierig, weil die Logistik sehr schwierig ist. Das ist ein Projekt, das waren 5 Sahelstaaten, also die Reihe ist gerade gelaufen. Die Zugänge, das waren jetzt auch noch gerade die Staaten, wo geputscht wurde, wo sich die politischen Verhältnisse sehr kurzfristig geändert haben. Ich habe zum Teil dann auch diese Reisepläne noch ändern müssen. Umso wichtiger aber ist, also wir sind zum Beispiel von den Putschen in Niger und auch in Mali überrascht worden. Das ist eigentlich nur ein Zeichen mehr dafür in meiner Sicht, obwohl es schwierig geworden ist, diese Reisen zu machen, wie wichtig es ist, da auch kontinuierlich über diese Situation, über die Länder zu berichten, damit wir einordnen können, auch die Hörerinnen und Hörer einordnen können, warum es zu solchen Putschen kommt und woher diese Unzufriedenheit kommt.
Diskutiert wurde heute in Berlin auch über das Arbeiten in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien. Die gibt es aus unterschiedlichsten Perspektiven überall auf der Welt. Was haben Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu erzählt? Welchen Einfluss hat das auf Ihre Arbeit?
Also für uns wird ja eigentlich die klassische Aufgabe wichtiger, nämlich Wahrheitsgehalt zu überprüfen von Informationen. Wir müssen neue Werkzeuge dafür lernen. Wir hatten Judith Raub aus dem Kongo da, das ist eine Faktencheckerin, ist kein Weltreporter-Mitglied, aber wir haben sie eingeladen, weil es interessant war zu hören, was überhaupt für Falschmeldungen da kursieren und warum. Und sie hat das Faktenchecken zu einem zusätzlichen Standbein sozusagen ihrer Arbeit gemacht, weil in zum Beispiel dem Ostkongo, einer Region, die chronisch fast schon im Krieg ist, sehr viel kursiert an Falschmeldungen und die Einschätzung von dem, was daran richtig ist und was falsch, und aber da zum Teil auch Stimmung gemacht wird, zum Beispiel gegen eine UN-Mission in dem Fall, es immer wichtiger wird, auch für Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort, die Informationen zum Teil auch dann auf klassische Methode zu überprüfen, die da verbreitet werden, zusätzlich eben zu neuen Methoden, Bilder, Rückwärtssuche und so weiter und so fort, die es gibt.
20 Jahre Weltreporter. Wird jetzt noch gefeiert, Frau Röhl?
Die Kolleginnen und Kollegen sind schon dabei, mit dem Publikum zu feiern, und ich werde mich da auch gleich anschließen.
Die Afrika-Korrespondentin Bettina Rühl gehört zum Netzwerk deutschsprachiger freier Auslandskorrespondentinnen. 20 Jahre Weltreporter. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Rühl.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit. In Düsseldorf wird seit letzter Woche auf den Straßen gespielt beim 12. Asphalt-Festival. Theater, Tanz, Konzerte, Lesungen und Partys ziehen das Publikum ins Freie und zu verschiedenen Veranstaltungsorten. Für uns ist Christoph Orem auf dem Asphalt unterwegs.
Während die einen sich achselzuckend die verteilten Decken über die Beine legen und unter dem Pavillondach Platz nehmen, setzen sich die anderen trotzig auf die Liegestühle am Seeufer, ziehen die Reißverschlüsse ihrer Jacken höher und vertrauen dem Wettergott. Der Sommer der Künste, so der Werbeclaim des Asphaltfestivals, ist natürlich gerade hier an der Seebühne am Schwanenspiegel auf sommerliche Temperaturen angewiesen, um seinen ganzen Charme zu entfalten. Wenigstens bleibt es trocken, wenn es schon nicht 20 Grad werden. Der Schwanenspiegel, ein großer Teich als kleine Oase inmitten des Trubels der Düsseldorfer Innenstadt. Am Uferrand schwimmt eine quadratische Bühne, darauf drei Personen in blauen Overalls, umgeben von allerlei Synthesizern.
Send me up. Ein Hörspiel von Peter Florian Berndt, Dominik Tremel und Anke Retzlaff.
Mit hochwertigen Kopfhörern auf den Ohren schauen die etwa 150 Gäste der Uraufführung dieses theatralen Live-Weltraumhörspiels zu. Zu Beginn werden die drei RaumfahrerInnen zu einem unbekannten Satelliten geschickt. Auf dem ist eine Botschaft eingekratzt. Die Funkverbindung ist einfach ein Anruf auf dem Handy, das ans Mikro gehalten wird.
Was steht da?
Warnung. Die Erde ist in Gefahr und in galaktisches Baureferat.
Natürlich muss die Crew sich jetzt auf den Weg machen, um die Erde zu retten. Die drei PerformerInnen schaffen es durch die spacigen Synthesizer-Sounds schnell, die Hörspielatmosphäre von alten Science-Fiction-Geschichten heraufzubeschwören. Sie bedienen sich inhaltlich frei und durchaus auch mit Augenzwinkern an Klassikern wie Stanislaw Lems Sterntagebüchern oder Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Insgesamt ein schrilles und kurzweiliges Stück, das durch die beigefügten Songs auch Revue-Charakter erhält.
Manchmal würde ich gerne Sterne in den Himmel schrauben und glauben, dass hier wer wohnt.
Die zwei anderen diesjährigen Spielorte sind das Zentral, eine ehemalige Spielstätte des Düsseldorfer Schauspielhauses und das Gebäude eines ehemaligen Elektronikfachhandels. Hier befindet sich das Festivalzentrum. Der Name lautet in Anlehnung an die Adresse auf der Oststraße Ost 34. Bei der Eröffnungsinszenierung nutzt das Team um Co-Festivalleiter und Regisseur Christoph Seeger zur Mühlen den riesigen Raum zur Gänze aus. Das Publikum wird nach einer kurzen Begrüßung in der Lobby mit dem Aufzug eine Etage tiefer in den Keller gefahren.
Eine Person gibt schon noch rein. So. Wir kommen gleich wieder.
Fingerfix.
Herzlich willkommen, treten Sie näher.
Anhand eines fiktiven Aufklärungsworkshops sollen dem Publikum Gefahren und Tendenzen der verschwörungsgläubigen Szene nähergebracht werden. Das gesamte Kellerareal des riesigen Gebäudes wird in mehrere Stationen der Erzählung umgewandelt. Nach einem kirchenartigen Raum und einer Szene auf einem Acker, der Boden des Raums ist mit Erde bedeckt, landet das Publikum schließlich in der Küche einer alternativen Aussteigerfamilie. Dieser Ort dient als Scharnier, wo sich die Schicksale entscheiden. Findet man den Weg zurück oder geht man an die Verschwörungsgläubigen verloren?
Das Problem mit der Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Zweifel sind und die Dummen so voller Zuversicht. Charles Bukowski. Also zu welcher Seite gehören Sie? Und wann ist es mal an der Zeit, auch felsenfeste Überzeugungen zu hinterfragen?
Und da wir davon ausgehen, dass wir es hier mit einer Gruppe vernunftbegabter Wesen zu tun haben, lassen wir Sie an dieser Stelle mit den Fragen allein.
Scharfsehen ist gerade wegen der Räumlichkeit ästhetisch durchaus ansprechend. Inhaltlich aber läuft zu viel gleichzeitig ab. Zum einen dokumentarischer Abend über Verschwörungserzählungen, zum anderen fiktives Fallbeispiel auf der Suche nach Erklärungen dafür, warum manche Menschen Verschwörungen verfallen. Beides kann der Abend nicht erschöpfend leisten, unterhaltsam und interessant ist er trotzdem. Als letzte von 6 Uraufführungen steht Peter Trapnos' Dionysos hat Angst im Festivalzentrum Ost 34 an. Ein Theatersolo mit rauschhafter Philosophie. Derweil freut sich das Düsseldorfer Publikum, dass David Strisos Lesung von David Foster Wallace in die größte Spielstätte, das Zentral, mit viel mehr Plätzen verlegt werden konnte. Auch wenn der verregnete deutsche Sommer hinter den Erwartungen zurückbleibt, der Sommer der Künste in Düsseldorf überzeugt in diesem Jahr erneut mit einem politisch engagierten Programm, das durch Gastspiele auch internationale Themen aufgreift.
Christoph Ohrem über das Asphalt-Festival und der Sommer der Künste in Düsseldorf geht noch weiter bis zum 21. Juli. Und jetzt sortiert Ulrike Timm die gebündelten Feuilletons dieser Woche für ihren Rückblick.
Dieser Roboter kann alles. Eier kochen, mit dem Hund Gassi gehen und Kinderzimmer aufräumen. Er wird unser Zuhause im Sturm erobern. Wer sagt das? Elon Musk. Ah. All das inklusive Ah, lesen wir in der Zeit. Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz malt sich aus, was das neueste Spielzeug des Milliardärs und Medienunternehmers für uns bedeuten könnte. Und er tut das mit Fantasie, Logik und einer großen Portion schwarzen Humors. Auch ein Weg, den Zukunftsvisionen oder Horroraussichten mit einer alles beherrschenden künstlichen Intelligenz zu begegnen. Erst einmal aber haut Clemens Setz den gefühlt zweitschönsten Satz der Woche raus. Den schönsten kriegen Sie später. Setz in der Zeit: Elon Musk ist das Kontextbällebad unseres Zeitalters. Wir versuchen sofort, uns genau das bildlich vorzustellen, lassen das Kontextbällebad im Kopfe ordentlich trudeln, auch wenn wir nicht recht verstehen, was das genau meint. Zu den härteren Fakten: Es geht um den Roboter Optimus. Optimus sei doch für Musks Verhältnisse ein erstaunlich ruhiger und bescheidener Produktname, meint der Schriftsteller und stellt sich eine Welt bevölkert von lauter Optimussen so vor. Überhaupt wird Optimus ein viel besserer Mensch sein als wir, die Erdbevölkerung aus der Vergangenheit. Die Sekundarmenschheit aus sich selbst autonom versorgenden Optimus-Robotern könnte doch als Plan-B-Bevölkerung die Erde übernehmen, fabuliert der Schriftsteller Clemens J. Setz in der Zeit. Schnitt. Oder doch nicht? Bach ist der Acker, Mozart und Beethoven sind die Kartoffeln und wir Musiker sind die Nutznießer dieser natürlichen, gottgegebenen Intelligenz, die noch komplett analog war. Für heutige Begriffe unvorstellbar. Helge Schneider sagt das, der Schöpfer des legendären Songs Katzenklo im Gespräch mit der Welt. Er hat mit künstlicher Intelligenz gar nichts am Hut. Sollte ich besser künstliche Doofheit sagen? Schneider ist sich sicher, dass kein Algorithmus je ein Lied wie Katzenklo komponieren könnte. Sagt's, zückt sein Smartphone, gibt bei ChatGPT Lyrik mit den beiden Worten Katze und Klo in Auftrag und gewinnt. Zumindest diesen Test. Was KI dazu dichtet, auch das lesen wir in der Welt, muss man aber nicht wissen. Es soll das letzte Interview sein, das Helge Schneider einer Zeitung gibt, sagt Helge Schneider. Das lassen wir einfach mal so stehen. Weltinterviewer Max Dachs stellt jedenfalls klar, ein Gespräch mit Helge Schneider bedeutet vor allem, Deutschlands renommiertestem Quatschmacher und Komiker in Echtzeit beim Formulieren von Punchlines beizuwohnen. Knackige Sätze, Geistesblitze, Punchlines hätten es ja gar nicht sein müssen. Eine gute Portion mehr Zusammenhang, Klarheit, Deutlichkeit der Sprache und der Gedanken hätten ja schon eine Beruhigung bedeutet. Und damit ein erneuter harter Schnitt und zum traurigen und verstörenden Thema dieser Woche. Joe Biden steht seit seinem kürzlichen Fernsehauftritt unter ständiger Beobachtung. Das stresst. Und da können Versprecher passieren. Aber Putin und Zelensky sollte man doch nicht verwechseln. Auch nicht die Vizepräsidentin Kamala Harris meinen, aber Donald Trump als solchen nennen. Jetzt hat auch noch der liebe Gott Joe Biden sitzen lassen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Biden stand beim Gottesdienst erst eine knappe halbe Minute nach der Aufforderung des Pfarrers auf und auch das ist dieser Tage eine Nachricht. Die FAZ sammelt und zitiert Stimmen der amerikanischen Presse, von der New York Times über lokale Medien bis zur Washington Post. Letztere konterte Bidens Beteuerung, er werde abtreten, wenn der Allmächtige mich dazu auffordert, mit einem Text unter der Überschrift »Notizen an den Allmächtigen«. Ein Gebet. Der Herr möge Biden sagen, was er hören muss. Inzwischen wendet sich auch Hollywood vom Präsidenten ab, der damit wichtige Geldgeber für seine Kampagne verliert. Auch wenn die Welt zu George Clooney und Co. nur meint, das sei bloß gratis Consulting aus der Entertainment-Industrie. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Adrian Kreie, seit dem 27. Juni führt US-Präsident Joe Biden seinen Wahlkampf nicht mehr gegen Donald Trump, sondern gegen sich selbst. Der allgemeine Tenor lautet, es geht nicht mehr. Eine andere Meinung hat Jan Feddersen in der Taz. Er sieht im Druck auf Biden einen Akt des Verrats, denn wer könnte eine solche Bilanz an Erfolgen vorweisen? Die Ermöglichung von Green Deals, auch gegen einen republikanisch dominierten Kongress. Biden und seine Leute haben die USA in den vergangenen Jahren besser gemacht, auch ökonomisch. Er hat alles in allem die Demokraten davor bewahrt, eine Mélenchon-hafte Linkssekte zu werden. Er hat die Flügel der Partei ins sprechfähige Einvernehmen gebracht. Aber ob die Verdienste der Vergangenheit reichen für eine erfolgversprechende Zukunft? Dazu sagt die Taz nichts. Nichts ist zu Ende. Das steht in der Zeit. Jugendlichkeit und Lebensfülle nämlich kann man in einer großen Ausstellung des 1580 in Antwerpen geborenen Malers Franz Hals erleben. Hals ist der wohl modernste, frechste Künstler des goldenen Zeitalters der Niederlande. Der Tagesspiegel begeistert sich, dass seine Bilder zu leben und zu atmen scheinen. Großartig sind seine Kinderbilder, in denen man den zutiefst menschlichen Wunsch spürt, das blühende Leben auf immer festzuhalten. Franz Hals malte fast ausschließlich Porträts, gerne von ganz gewöhnlichen Leuten. Er entwarf ein neues Bild des Menschen. Es ist heiter, freut sich Hanno Rauterberg in der Zeit und schenkt uns den schönsten Satz der Woche. Manchmal sieht die Farbe aus wie Nachtcreme, die noch nicht eingezogen ist. Bis Anfang November können Sie das in der Berliner Gemäldegalerie nachprüfen.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da.